In Deutschland gibt es ja im Bereich des Rundfunksystems neben dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk seit den 80er Jahren auch einen privaten Rundfunk. Und naja, so mit Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre haben sich ja auch freie Radios, Piratenradios, zumindest zu dem Zeitpunkt noch illegal irgendwie auf den Weg gemacht. Mittlerweile gibt es auch anerkannte Rechtsformen für freie Radios bzw. Bürgerradios, wie sie auch in einigen Bundesländern heißen. Die Situation der Bürgerradios und Bürgermedien ist immer eine andere, je nach Bundesland. Das Ganze ist föderal strukturiert. Und wenn ich zumindest hier auf Thüringen blicke, ist die Situation relativ gut aufgestellt. Für ein so kleines Bundesland gibt es 6 Radios, die von nicht professionellen Journalistinnen und Journalisten hier gestellt werden, produziert werden. Wie ist denn die Situation des Rundfunksystems mit Blick eben auf so Community-Radio, nicht kommerzielles Radio in Österreich?
Spät quasi überhaupt zum Zug gekommen mit kommerziellen und nicht kommerziellen Rundfunk, nämlich im Wesentlichen erst wirklich 1998, nach ziemlich missglückten Anläufen und einer aus unserer Sicht geglückten Klage gegen das Rundfunkmonopol. Ende der 80er Jahre waren wir also in Österreich sehr spät dran. Es ist aber nicht zuletzt durch diese Klage, bei der auch ein freies Radio beteiligt war, Radio Agora, und den Zugang von Minderheitensprachen zum Medium Radio also eingefordert hat vom Gerichtshof für Menschenrechte, von vornherein in der ersten Verteilungsrunde bereits so gewesen, dass 5 freie Radios eine Lizenz bekommen haben. In einer Runde, wo, ich weiß es nicht genau, aber ungefähr 40 Lizenzen vergeben worden sind. Das heißt, wir waren schon von vornherein quasi auch mit unter den Betreibern dieser ersten großen Welle von Lizenzvergaben. Aber wir hatten keine eigene definierte juristische Position, also kein eigenes Statut, sondern die waren nur selbst definiert von den freien Radios mit der Charta der freien Radios und mit einfach mit der Selbstdefinition. Und das zieht sich im Wesentlichen jetzt rein von der Form der Lizenz noch bis heute durch. Auch wenn wir heute jetzt mittlerweile 14 freie Radios haben plus 3 Community-TV-Sender mit einer Ergänzung, nämlich es ist endlich 2009 gelungen, eine wirkliche strukturierte Förderung zu verankern im Gesetz, das sozusagen die Grundlage bildet für die Medienbehörde. Und im Rahmen dieser Definition der Förderung für den nicht kommerziellen Rundfunk ist sowas wie eine indirekte Definition freier Radios oder freier Medien jetzt passiert im nicht kommerziellen Bereich, wo es eben geht im Wesentlichen um offenen Zugang, wo es geht um sehr viel um Vielfalt, lokale Vielfalt und natürlich auch die Ausbildungsfunktion letztendlich.
Da sehe ich auf jeden Fall Parallelen zu den Thüringer Landesmediengesetz. Da steht nämlich auch ganz konkret drin, dass wir als Radio eben publizistische Vielfalt, Zugangsoffenheit und auch Medienbildung gewährleisten müssen. Das sind so diese 3 Säulen, die ja wir verpflichtend machen müssen, was uns aber auch eben ermöglicht, ja hier unseren Sendebetrieb aufrecht zu erhalten. Ein zweiter zentraler Begriff neben dem des nicht kommerziellen Rundfunks in Ihrer Studie ist ja der des Public Value. Können Sie vielleicht da auch nochmal genau erklären, was denn mit diesem Public Value gemeint ist und inwiefern denn Medien ein Public Value haben können oder generieren können? Weiß ich gar nicht.
Mache ich gern. Darf ich nur vorweg noch einen Gedanken zu vorhin gesagt, oder vielleicht sogar 2. Der eine ist anschließend an das, was Helmut Beistel gesagt hat, dass in Österreich sehr spät eine, damals ist ja Dualisierung des Rundfunkmarkts eingeführt worden ist, dass sich natürlich Hörer- und Sehergewohnheiten ausgebildet haben, unter denen Österreich, ich will jetzt nicht sagen, bis heute leidet, aber doch von denen Österreich bis heute geprägt ist. Das heißt, dass die Menschen hierzulande einfach gewohnt sind, zu ORF, Radio und ORF-Fernsehen zu greifen, also zu Radio und Fernsehen des öffentlich-rechtlichen Anbieters. Auch privat-kommerzielle Radio- und Fernsehstationen tun sich in Österreich extrem schwer, diese Publikumsgewohnheiten selbst 20 Jahre, also mehr als 20 Jahre nach dem Ende des ORF-Monopols aufzubrechen. Das heißt, bezogen auf den nicht kommerziellen Rundfunk, dass er in einer besonders schwierigen Situation ist. Er muss einerseits gegen über Jahrzehnte gewachsene Strukturen ankämpfen. Und da war er von vornherein, wie Helmut Beisel ausgeführt hat, ja als Betreiber erfolgreich dabei. Aber er muss gleichzeitig versuchen, seine eigene Position zu behaupten. Und damit sind wir jetzt beim Public Value, das war die lange Einleitung, weil wir eben in Österreich so zwar eine über die Förderschiene erfolgte Anerkennung des rechtliche Anerkennung des nicht kommerziellen Rundfunks haben, aber keine de facto Anerkennung als dritte Säule des Rundfunksektors, war unser, weil wir die nicht haben, war unser Bemühen mit dieser Studie zu zeigen und erstmal zu analysieren, ob es sich beim nicht kommerziellen Rundfunk berechtigterweise um eine solche dritte Säule handelt. Und das heißt, man kann dann von einer dritten Säule mit Recht sprechen, wenn der nicht kommerzielle Rundfunk einen eigenständigen Public Value erbringt, der von keinem anderen Teilsektor, also weder von öffentlich-rechtlich noch von privat-kommerziell erbracht werden kann. Public Value heißt ursprünglich, ein Begriff, der aus der Verwaltungswissenschaft kommt, und heißt ursprünglich, dass der öffentliche Sektor öffentliche Werte produziert, während der private Sektor, der Privatwirtschaft, private Werte produziert. Es ist ein bewusstes Gegenkonzept zu diesem privatwirtschaftlichen Kapitalwert, der ja aus der Nutzerperspektive, aus der Konsumentenperspektive begründet ist, während der Public Value, der öffentliche Wert, aus der Perspektive des Gemeinwohls begründet ist. Wir müssen also, und das war die Aufgabe der Studie, wir müssen also spezifische, aus dem Gemeinwohl her argumentierbare Werte in den Aktivitäten der nicht kommerziellen Radio- und Fernsehsender feststellen können, damit wir von einer eigenen dritten Säule zu Recht sprechen können, die auch, wie eben alle öffentlichen Institutionen, die Public Value produzieren, der Förderung nicht nur quasi würdig sind, sondern wo es dringend notwendig ist, im Sinne unseres demokratischen Gemeinwesens diese Institution zu fördern.
Die verschiedenen 17 Sender sind es ja insgesamt, Rundfunksender, die sind ja sicherlich ganz unterschiedlich verankert in unterschiedlichen Regionen. Sie sind sicherlich auch unterschiedlich aufgestellt, ganz unterschiedliche Menschen kommen da zusammen. Das wird ein diverser Haufen sein. Gibt es denn da so übergreifende, geteilte, öffentliche Werte beziehungsweise Werte, die auf ein öffentliches Gemeinwohl abzielen, so ein übergreifendes Selbstverständnis, was eben diese unterschiedlichen Sender miteinander verbindet, dass sie halt eben als dritte in sich geschlossene Säule irgendwie zu verstehen sind?
Also vielleicht mal ganz kurz zur Struktur. Wir haben eben 14 freie Radios, wovon wiederum die Hälfte im städtischen Raum sind, in Ballungsräumen, wobei man aufpassen muss, im Vergleich zu Deutschland, diese Städte natürlich in Österreich abseits von Wien meistens durchaus kleiner sind schon, und die andere Hälfte eher im ländlichen Raum verortet. Das macht natürlich schon einen großen Unterschied aus in Bezug auf Bedürfnisse der Involvierten und auch der Menschen, die diese Programme hören können und sie mitgestalten. Die drei Community-TV-Sender, sie sind alle quasi im städtischen Bereich, in Wien, Salzburg und in Linz, also eher eigentlich in den drei größten Städten. In Graz versucht man immer noch, hier auch einen vierten Sender aufzubauen, das aber noch nicht geglückt ist. Und es gibt natürlich gleichzeitig auch noch sowas wie weiße Flecken, die machen durchaus noch, ich sage jetzt einmal so über grob geschätzt ein Drittel des Bundesgebietes aus, wo es sicherlich noch wichtig wäre, neue Sender überhaupt zu installieren. Was es jetzt dann neben diesen unterschiedlichen Herausforderungen gibt, die natürlich jetzt sozusagen von den Sendern unterschiedlich beantwortet werden, ist sowas wie ein gemeinsames Selbstverständnis, was sich definiert in der oder wiederfindet in der Charta der freien Radios, die seit Anfang an sowas wie ein gemeinsames Leitbild war. Und da ist natürlich ganz klar verankert diese wichtige Rolle des offenen Zugangs. Das heißt, dass es a priori mal Ziel ist, dass engagierte Bürger, im besten Fall auch Menschen, die sonst ja quasi kaum repräsentiert sind oder kaum Zugang haben zu den Medien, hier selbst die Möglichkeit bekommen, ihre Inhalte ins Radio oder ins Fernsehen zu bringen, dass sie die entsprechende Ausbildung dazu bekommen und Unterstützung dazu bekommen. Und dass es natürlich gewisse Bereiche gibt, die man ausschließt. Also jetzt, es gibt in dem Sinn keine Sendungen von politischen Parteien, von Kirchen, von expliziten Kammern oder Interessensvertretungen im klassischen großen Sinn. Und es gibt natürlich auch keine Inhalte, die aber eigentlich auch verfassungsrechtlich auch schon also ausgeschlossen sind, wie jetzt gewaltverherrlichende Inhalte und ähnliche sexistische, rassistische. Und da gibt es sozusagen eine Reihe von Ausschlusskriterien. Aber im Prinzip ist es dieses gemeinsame Dokument, was auch die gemeinsame Basis bildet. Und dann in der je spezifischen Situation gehen natürlich diese Sender sehr unterschiedlich um, weil die haben, muss man sich vorstellen, zwischen beim kleinsten Radio vielleicht 30, 40 Ehrenamtliche, die da jetzt bei der Sendungsgestaltung mitarbeiten. Und in Wien sind das über 500, die regelmäßig Programme gestalten. Also das muss man sich auch denken. Das ist eine große Bandbreite, auch einfach schon von der Seite her.
Helmut Beißler hat gerade die Charta der Freien Radios und parallel auch der Freien Fernsehstation erwähnt. Das sind quasi die Werte und Normen, an die sich die Freien selbst gegeben haben. Nun, Public Value geht einen Schritt darüber hinaus. Ne? Das muss natürlich mehr sein, als das, was man selbst glaubt, produzieren zu können. Und das muss mehr sein, als das, woran man selbst glaubt. Das muss etwas sein, das auch von außen anerkannt ist. Das muss zusammenpassen. Und deshalb sind wir in dieser Untersuchung von einem externen wissenschaftlichen Konzept ausgegangen, das von der Universität Erfurt im Auftrag der Thüringer Landesmedienanstalt vor 10 Jahren formuliert worden ist. Und in diesem wissenschaftlichen Konzept werden 4 normative Medienfunktionen definiert. Das ist die Artikulationsfunktion, also der offene Zugang, den Helmut Beißel gerade als ganz zentrales Merkmal auf Seiten der Charta der Freien Radios beschrieben hat. Das ist die Partizipationsfunktion, also die Ermächtigung von Menschen, nicht nur der kommunikativen Teilhabe. Offener Zugang heißt jetzt ja nun mal nur kommunikative Teilhabe, weil über diese kommunikative Teilhabe hinaus auch an politischen, gesellschaftlichen Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozessen in der jeweiligen Community teilzuhaben. Das ist die Komplementaritätsfunktion, die ja sogar die auch in den Förderrichtlinien festgeschrieben ist als lokale Vielfaltssicherung, aber eigentlich darüber hinausgeht, weil es sind nicht nur lokale Themen, sondern es sind ja auch Themen, die in den Mainstream-Medien in der Regel gar nicht vorkommen können. Und das ist die Medienbildung oder Medienkompetenzvermittlungsfunktion, die auch in den Förderrichtlinien schon festgeschrieben ist, die aber auch wieder mehr meint als bloß Medienkompetenz, wie wir es generell verstehen und wie es im generellen Diskurs ist, sondern die eben durch die eigenständige Arbeit im Medium und mit dem Medium erstens für sich selbst eine kritische Reflexion von Medieninhalten und Medienhandeln ermöglicht, aber auch natürlich dem Publikum, den Hörerinnen und Hörern, diese Art von Medienverständnis weitervermittelt. Das sind eben keine Journalisten, die Programm machen, sondern das sind wir alle selbst, ne? Und wir geben einander dieses Wissen und diese Haltung weiter. Und diese 4 normativen Funktionen ergänzt um und das Konzept ist 10 Jahre alt, deshalb ergänzt um eine fünfte, nämlich die Realisierung medienkonvergenter Strategien, auch wieder jenseits dessen, was man generell im technischen Sinn darunter versteht, sondern eben hin zum Übertragen dieses besonderen Verständnisses auf Authentizität, auf Verantwortlichkeit und transparent beruhenden Verständnisses von Radioarbeit in die Online-Welt hinein. Und diese Funktion ergänzt, sind wir dann an unsere Untersuchung gegangen und haben in 15 der 17 Radio- und Fernsehstationen Fokusgruppen Gespräche geführt mit insgesamt 120 Programm- und Sendungsmacherinnen. Und wir haben die Menschen gefragt nach ihren persönlichen Gründen, warum sie nicht kommerzielles Radio und Fernsehen machen, nach ihren Vorstellungen vom Publikum, danach, wie sie ihre Sendungen gestalten, welche Medien sie selbst nutzen, ob sich ihr Medienkonsum quasi durch die eigene Medientätigkeit verändert hat, wir haben das der Zukunft des Radios und des Fernsehens gefragt und so weiter. Wir haben nicht nach Werten gefragt und nicht nach normativen Funktionen. Und wir waren überrascht. In 80% der Antworten wurden von den Sendungsmacherinnen genau jene Funktionen angesprochen, die wissenschaftlich als die zentralen normativen Medienfunktionen nicht kommerzieller oder Bürger, die nicht Bürgermedien festgehalten worden sind. Das heißt, wir haben hier ein Selbstverständnis, das so weithin geteilt wird, weil in allen Gesprächen wurden all diese Funktionen in ganz hohem Ausmaß angesprochen. Und sie wurden auch noch miteinander verknüpft angesprochen. Das heißt, diese Wertedimensionen werden als eine zusammengehörige, kohärente Werteorientierung erlebt. Und von daher können wir sagen, wir haben ein hohes Selbstverständnis innerhalb des Sektors. Wir haben aber ein Selbstverständnis, das einem Außenverständnis, wie wird jetzt normativ von Bürgermedien, von nicht kommerziellen Medien, wie es bei uns in Österreich heißen, erwarten kann, das passt zusammen. Und das heißt, da wird Public Value produziert, der von keinem anderen Teilsektor, weder öffentlich-rechtlich noch privat kommerziell erbracht wird.
Da stellt sich natürlich direkt im Anschluss die Frage, wird denn das auch auf politischer Ebene, weil Politik gibt ja den Rahmen vor, inwiefern ja dann halt auch nicht kommerzielles Radio und nicht kommerzielles Fernsehen produziert, konsumiert werden kann. Wird denn seitens der Politik da auch Rechnung getragen, diesem ja enormen Potenzial?
Das kommt natürlich auf die jeweiligen Mehrheitsverhältnisse an und wer in der Regierung sitzt, wer sozusagen in der enthebelnden Entscheidung sitzt. Und im Moment haben wir halt das Problem, dass wir mit einer Regierung konfrontiert sind, wo natürlich die ÖVP, also quasi das Pendant zur CDU, tonangebend sind. Und da gibt es sehr wenig Verständnis, muss man sagen. Also auch überhaupt die Bereitschaft, in einen Austausch zu treten, ist hier schon extrem schwierig. Es gab in der Vergangenheit natürlich immer wieder Versuche, hier quasi mehr Verständnis hier zu generieren in der Politik, was teilweise gelungen ist, auf Seite der Sozialdemokratischen Partei, am ersten natürlich bei den Grünen, die aber der Vergangenheit am wenigsten hier Einfluss hatten, sodass immer nur in ganz spezifischen Momenten dann ein Stück Fortschritt quasi möglich war im Sinne der Anerkennung oder eben im Sinne der Verankerung dieses ersten, des Förderfonds, den es unverändert jetzt gibt seit über 10 Jahren, muss man sagen, also der sich seitdem nicht weiterentwickelt hat. Ganz im Gegenteil ist es so, dass es für den Bereich der kommerziellen privaten Rundfunkbetreiber massive Änderungen gab. Also erstens schon einmal, die von vornherein wesentlich mehr Fördergelder bekommen haben. Also das war schon von Anfang an quasi der fünffache Betrag. Das wurde dann noch massivst aufgestockt, noch in den letzten Wochen der dann abgetretenen schwarz-blauen Regierung, also dieser unsäglichen Koalition von Kurz und Strache. Das heißt, das wurde nochmal massiv zu Ungunsten der Nichtkommerziellen geändert. Und gut, jetzt hat man heuer im Rahmen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie nochmal Medienförderungen beschlossen, wo auch wiederum massiv die Privatkommerziellen gefördert wurden, aber zumindest ein bisschen jetzt auch die Nicht-Kommerziellen. Das, was eindeutig jetzt fehlt, längerfristig, ist eine entschiedene Erhöhung quasi dieser Fördergrundlage, die einfach quasi ermöglicht, die Arbeit in dem Bereich zu entprekarisieren, weil also es sind hier, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber es sind ungefähr 70 Leute, die hier auch quasi in Beschäftigung sind, in Anstellungsverhältnissen, auch wenn es teilweise bescheidene sind, die großteils sehr bescheiden quasi hier entlohnt werden können. Und auf der anderen Seite gibt es hier also quasi eben massive Förderungen für den kommerziellen Bereich, was teilweise nicht sehr absurd ist. Also ich habe es gerade verfolgt in Deutschland, wo überhaupt die Diskussion ist, ob das überhaupt denkbar ist, dass man kommerzielle überhaupt fördert. Also gut, ich glaube nicht, dass es nicht passiert in Deutschland, aber so massiv wie in Österreich sicherlich nicht. Das wäre, glaube ich, wirklich absurd. Ja.
Vielleicht ein paar Zahlen dazu. Die privat-kommerziell bekommen eine jährliche Förderung von 20 Millionen Euro. Der nicht kommerzielle Rundfunk in der Höhe von 3 Millionen Euro und das eben seit 10 Jahren gut festgeschrieben. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk bekommt aus den Rundfunksgebühren jährlich 640 Millionen Euro. Nun geht es nicht darum, glaube ich, die Summen gegeneinander aufzuwägen, aber es macht deutlich, wo die Präferenzen der Politik liegen. Da würde ich jetzt über das, was Helmut Beisel gesagt hat, hinausgehen und sagen, also mit wenigen Ausnahmen, das ist einfach ein Grundproblem der Politik, dass sie sich an Medien orientieren, von denen sie glauben, dass die gegebene hohe Reichweite auch ein medienpolitisches Argument wäre.
Auch ein Argument, irgendwie mit dem wir immer wieder konfrontiert sind hier. Eine andere Frage, mit der wir irgendwie immer wieder konfrontiert sind, ist die Frage so, wir bewegen uns gerade im Jahr 2020. Das Internet und soziale Medien sind auch schon längst nicht mehr neu. Jeder und jede kann irgendwie einen Blog betreiben. Auch die Relevanz von sozialen Medien mit Blick auf so Informationsbeschaffung und Bestimmung von gesellschaftlichen medialen Diskursen nimmt zu. Man könnte ja auch einfach sagen, sowas wie Fernsehen und Rundfunk, gerade auch so Community Radio, Community Fernsehen ist total überholt und sowieso viel zu teuer da. Wäre es nicht viel einfacher, das Ganze ins Internet zu verlagern? Was sind denn ja so Argumente, die Ihnen dann so durch den Kopf gehen, wenn solche Gedanken zum Beispiel geäußert werden?
Also ich gehe jetzt mal nur gleich mal schon zur Frage zu teuer. Also ich hatte mich mal in die Nesseln gesetzt, weil ich eine Äußerung einer früheren Digitalisierungsministerin da kritisiert hatte, die meint, im Internet ist alles gratis. Das ist ja völliger, also ein Selbstbetrug, wenn man von dieser Idee ausgeht, weil die Plattformen, über die wir jetzt also indirekt hier reden, ja natürlich ein Riesengeschäft machen mit dem, dass die Leute sie nutzen, weil sie daraus ja quasi ihre Gewinne ableiten, also Verwertung der Verhaltensdaten. Aber abgesehen davon, wir diskutieren jetzt oft, und das war jetzt schon seit geraumer Zeit, ja, die negativen Auswirkungen der Kommunikation jetzt über die Plattformen, ja, wo einfach bestimmte Tendenzen verstärkt werden, getrieben werden, also Stichwort Desinformation, ja, oder auch Hate Speech oder ähnliche Phänomene, ja, die ja nicht, wo er nicht da war. Ja, das, so ist es ja nicht. Aber sie sind sozusagen durchaus jetzt da entsprechend wahrnehmbarer. Und ich glaube ganz einfach, dass die nicht kommerziellen Community-Medien, die sich ja gleichzeitig als wichtige Lernorte verstehen, ja, ganz wichtige Akteure sind, um hier im weitesten Sinn Medienbildung anzubieten und im besten Fall nicht nur für die unmittelbar Involvierten, sondern auch auf einer breiteren Ebene. Weil es geht darum, eben nicht individuell, ja, sich auf einer Plattform quasi auch reflexartig in Kommunikation zu üben, sondern durchaus auch reflektiert und mit ethischen Kriterien hier heranzugehen und sich also damit auseinanderzusetzen. Und das ist das, was bei uns passiert, was aber auf den Plattformen eben nicht passiert. Da redet man dann von Einschränkungen, Filtern und so. weil dort ja gar kein Rahmen ist, wo sozusagen ein Aushandeln von Kriterien, von Code oder so passiert. Ja, das sind rein, also gewinnorientierte Plattformen, die sind vorgegeben, die Codes, die sogenannten Community Codes, aber die haben ja nichts zu tun mit Bürgerrechten letztendlich. Ja.
Ich möchte noch was ergänzen mit deinem Satz, den ich in diesem Zusammenhang gerne sage, nämlich, wer irgendetwas postet, ist noch lange kein Medienmacher. Auch Citizen Journalism will gelernt sein. Wer eine Sendung machen will, muss Kurse absolvieren, rechtliche, technische, journalistische Grundlagen erkennen. Aber wer wirklich ein Anliegen hat, ne, bereitet sich nicht nur gerne darauf vor, wie man das kommunizieren kann, sondern ist auch froh darüber, kommunizieren zu lernen. Und das haben wir in unseren Gesprächen immer wieder ganz, ganz deutlich gemerkt. Das sind die Lernorte, von denen Herbert Beißel gesprochen hat. Damit entwickelt aber jeder Sendungsmacher auch Verantwortung, ne, für das Kommunizierte und vermittelt diese Haltung weiter, anders als bei Social Media. Das ist mal die eine Seite. Die andere Seite ist, dass der Wirkungskreis von Bürgermedien der lokale Raum ist. Das heißt, als Sendungsmacherin, als Sendungsmacher wende ich mich hier nicht an ein größtenteils diffuses und weit verstreutes Gegenüber wie im Bereich der sozialen Online-Netzwerke, sondern an einen ganz klar eingrenzbaren, mir vertrauten Kreis von Menschen, den ich am nächsten Tag auch leibhaftig begegnen kann. Das beeinflusst mein Anliegen und mein Kommunikationsverhalten und das beeinflusst die Auswirkungen meines Kommunikationsverhaltens. Weil durch diese Inklusion der Menschen, mit denen ich zusammenlebe, wird für alle, die in diesem Prozess beteiligt sind, Zusammenleben, demokratisches Zusammenleben greifbar, wird Demokratie erlebbar. Das können wir nicht in den virtuellen Raum verlagern. Das hat sich gerade während der Covid-19-Krise gezeigt, wie sehr der Mensch eigentlich ein soziales Wesen ist. Und Community-Medien machen dieses demokratische Zusammenleben erlebbar. Und ich glaube, das ist ein so zentraler Wert. Weil wenn wir uns vor Augen führen, dass nach den Umfragen des European Value Survey, das ist in Deutschland nicht viel anders als in Österreich, fast 40% der Bevölkerung für mehr Eigenverantwortung, für mehr Teilhabe an politischen, gesellschaftlichen Prozessen argumentieren, dann ist da ein ganz großes Bedürfnis da, das weder vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch vom privat-kommerziellen, aber schon gar nicht im Printbereich, irgendwie nur annähernd erfüllt werden kann. Schon weil die Strukturen fehlen, weil die eben nicht lokal, in der Regel nicht lokal verankert sind. Wenn wir aber dieses Bedürfnis nicht ernst nehmen, das Bedürfnis, was bei den Menschen, bei vielen Menschen da ist, und wenn wir darauf nicht Antwort geben können im Medienbereich, dann laufen wir Gefahr, dass die ohnehin große Kritik an demokratischen Formen, ne, es sind Deutschland nicht ein bisschen mehr noch als in Österreich, bei uns sind es jetzt nur noch 2/3 der Bevölkerung, die hinter der Demokratie voll und ganz stehen. Das muss man sich mal bewusst machen. Aber dann wird das immer schlimmer werden, wenn wir nicht eine Form finden, Menschen einzubinden und, wie ich vorhin meinte, Demokratie erlebbar zu machen. Und das können Community-Medien. Überall, wo sie sind, können sie eben Menschen durch die Radioarbeit, durch die Fernseharbeit in die gesellschaftlichen Prozesse inkludieren.